Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn wir im Himmel vor dir stehen werden. Und schon heute dürfen wir vor dir stehen, hier in Liebe verbunden, in dir verbunden, lieber Herr, und dich anbeten und dir die Ehre geben. Wir preisen dich, lieber Herr, und wir beten dich an und wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einer glücklichen Zukunft entgegengehen, bei dir in der Herrlichkeit, bei dir in der Unendlichkeit, in der Welt, die heute noch unsichtbar ist für uns und die sich auftun wird. Und wir werden all deine Herrlichkeit sehen, lieber Vater, und werden sein wie die Träumenden. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, denn du hast für uns am Kreuz auf Golgatha gelitten. Du hast dein Blut für uns vergossen, lieber Herr. Du hast dort bezahlt mit deinem Blut für unsere Sünde und Schuld. Und du hast uns das ewige Leben erkauft in der Herrlichkeit beim Vater. Wir legen unser Leben in deine Hände, lieber Herr. Und wir bitten dich, stärke uns und segne uns, gebrauche uns zu deiner Ehre. Und schenke uns, Herr, dein Wort heute Morgen, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und uns all das eröffnest, was dir wichtig ist, o Herr, als Hoffnung in unser Herz zu geben. Wir beten für alle unsere Geschwister, auch weltweit, lieber Herr, stärke sie und segne sie. Wir durften gestern Einblick nehmen, auch verfolgte Geschwister in so vielen Ländern, lieber Herr, sei ihnen ganz nah und lass uns eins sein in dem, dass du bald kommst, Herr. Herr Jesus, komme bald. Wir preisen dich, Vater im Himmel, und wir beten dich an. Und wir gehen dir entgegen, in Jesu Christi Namen. Amen.
Amen.
Amen. Heute Morgen beschäftigt uns direkt der Tag der Entrückung. Wir wollen uns hineinversetzen, was wird geschehen an diesem Tag? Wie wird das sein? Wie geht die Entrückung vor sich? Und wir lesen im 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel ab Vers 13 bis Vers 18 über diesen wunderbaren Moment, wo der Herr die Seinen zu sich zieht. Weil jetzt soll auch die, jetzt soll auch die Posaune erschallen. So. 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel ab Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die leben, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Amen. Was wird geschehen an diesem Tag? Es wird ein gewaltiges Signal gegeben werden. Das Erste, was geschieht, das ist eine Anordnung des Vaters in den Himmeln. In Johannes 5, Vers 19, da steht geschrieben, da antwortete Jesus ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und hier in diesem Gesamttext ganz deutlich die Anweisung des Vaters an den Herrn Jesus in den Himmeln: Jetzt ist der Moment gekommen, jetzt findet die Entrückung statt, jetzt wird die Braut zum Herrn gezogen. Und dann geht es weiter, das direkte Signal zur Entrückung: Der Herr selbst wird bei einem Befehlsruf, kann auch sagen einem Feldgeschrei, und bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Jetzt kommt direkt das Signal zur Entrückung und es hat mindestens drei Elemente. Zunächst kommt unter der Anleitung des Herrn Jesus, der als Feldherr und König und Herr der Herren regiert, vor diesem mächtigen Heer, das sich dort versammelt hat, ein militärischer Befehlsruf, dass jetzt die Entrückung stattfindet. Wir können uns das etwa so vorstellen, wie es später auch in Offenbarung 19 dargestellt wird, wo der Herr auf weißem Pferd anleitet die himmlischen Heerscharen, denn hier wird eindeutig im Grundtext eine militärische Ordnung aufgezeigt. Und dieser Befehl, vielleicht habt ihr das früher gesehen in den Schlachten, ja, dann sagt der König, sagt zu seinem höchsten General, gibt den Befehl. Also er gibt das so rüber, ja. Und jetzt kommt der Befehl durch diesen Erzengel, kommt die Weiterleitung, die laute Wiederholung des Befehls durch den Erzengel, der dann wie eine Art General und eingesetzter oberster Offizier zu einem ganz bestimmten, von Jesus festgesetzten Zeitpunkt diesen Befehl laut ausspricht. Und dazu erschallt die Posaune Gottes. Und auch das ist wie in der militärischen Ordnung Israels im Alten Testament, ja. Der Befehl, und jetzt kommt die Posaune, dem zugeordnet ist die Posaune Gottes, also eine ganz besondere Posaune. Sie wird extra genannt die Posaune des Erzengels. Es gibt offensichtlich unterschiedliche. Der Klang der Posaune wurde als Aufforderung zum Kampf oder zum Beginn des Gottesdienstes verwendet in Israel. Und so ist es auch hier zu verstehen, es geschieht beides. Es geschieht beides. Zum einen kommt der Kampf Gottes gegen seine Feinde, denn er wird ja Gericht üben. Das ist eine Bedeutung. Und auch in der unsichtbaren Welt natürlich. Und gegen das gegen ihn gerichtete antichristliche System auf der Erde in seiner Endphase vor dem Sieg. Zum anderen wird die Gemeinde des Herrn Jesus gesammelt, um Gott zu dienen. Um ihm im Gottesdienst zu dienen. Eine Sammlung. Es ertönt also ein starkes, lautes, besonderes Posaunensignal auf Befehl Gottes über den Herrn Jesus, über den Erzengel, um zum einen den Endsieg der himmlischen Heerscharen in der unsichtbaren und sichtbaren Welt auf der Erde anzukündigen und zum anderen zu rufen, seine bereitete Braut, seine Gemeinde, die bereit ist für diesen Gottesdienst, zum Gottesdienst in den Himmel. Dann wird es geschehen und der Herr Jesus wird selbst herabkommen vom Himmel. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Gewaltig. Er selber in dieser Herrschar, er kommt herab. Und wir lesen auch in Matthäus 25, Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit. Jetzt wird der Herr Jesus, er wird dort im Himmel, er wird erscheinen in Herrlichkeit. Nicht so einfach, wie er hier auf der Erde war, ja, so als einfacher Prediger gekleidet und wurde arm für uns und ganz demütig, ja, der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde, sondern jetzt kommt er in Herrlichkeit. Er kommt als der Herr der Herren, als der König der Könige. Er kommt in seiner gesamten Vollmacht und Kraft und Stärke und Majestät. Und auch Engel werden herabkommen und wichtige Dienste ausführen. In Matthäus 25, 31, wenn wir den Vers weiterlesen, da heißt es, der Sohn des Menschen wird kommen in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Und alle Engel mit ihm. Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Da werden Engelsscharen ausgesandt überall hin. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Einbruch des Herrn mitten hinein in diese Welt, wie wir sie gestern beschrieben haben. Auf einmal die Finsternis tut sich auf und Gott in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint durch den Herrn Jesus und die Engel, sie strömen über die ganze Welt und niemand kann sie aufhalten und sie führen Befehle Gottes aus. Es kann sein, dass der hier beschriebene Moment, Matthäus 24, 31, bei der endgültigen Wiederkunft des Herrn etwas später ist, aber wir können an dem sehen, das ist ja ein ganz kurzer Zeitraum, ja, dass der Herr Jesus ist ja schon so versammelt in diesen Heeren, dass er auf jeden Fall in dieser Herrlichkeit dort gegenwärtig sein wird und auch die Engel. Sie sammeln alle zur Begegnung mit dem Herrn vorgesehenen Menschen von den Enden der Erde zur Entrückung ein und eskortieren sie, begleiten sie, schützen sie. Ja, ihr habt ja gehört, was da alles ist an möglichen Kriegen und Einschlägen von Kometen und so, die werden ganz sicher entrückt geführt werden, ob das vor dem ist, ob das bei dem ist, ob das etwas nach dem ist. Sie sind auf jeden Fall in Gott geborgen und niemand kann sie mehr antasten und sie werden zum Herrn geführt in einer souveränen Art und Weise, als wenn das andere alles gar nicht da wäre. Das ist einfach majestätisch, was hier geschrieben steht. Und solche Stellen werden auch der Engelsdienste an sinnverwandten Stellen verwendet. Denkt an den Elia, ja, als er mit einem feurigen Wagen abgeholt wird. In 2. Könige 2, Vers 11, da lesen wir, es geschah, während sie gingen, also Elia und Elisa, und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten, und Elia fuhr im Sturmwind auf in den Himmel. Und da haben wir auch sowas, da steht nicht genau, wer an dem Wagen war, ja, aber das waren eskortierende Dienste vom Himmel, ja, in einer gewaltigen Art und Weise. Und ja, auch so, wir werden sicher geleitet werden zu dem Herrn. Denken wir auch an den armen Lazarus. Er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Lukas 16, Vers 22. Es geschah aber, dass der arme Lazarus starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Also das steht hier so als ganze Selbstverständlichkeit. Also in dem Moment, wenn wir sterben, in dem Moment wissen wir sofort, wo wir hinkommen werden, ob uns die Engel Gottes begleiten oder ob da böse Dämonen sind, die uns in Richtung der Verdammnis bringen. Und hier bei der Entrückung geht es natürlich darum, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, dass Jesus kommt, dass die Seinen enthoben werden und Engel tun da irgendwelche Dienste auch, ja, der Hilfestellung. Und hier bei Abraham, da haben wir auch in Abrahams Schoß, da haben wir auch diese Geborgenheit als Ausdruck. Ja, so total geborgen zu sein, egal was da ringsherum ist. Ja, du bist praktisch nur noch in der Herrlichkeit ab diesem Moment. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Und auch als der Herr Jesus selbst entrückt wurde in Apostelgeschichte 1, ab Vers 10, da schauen sie gespannt zum Himmel, wie der Herr Jesus auffuhr. Und siehe, heißt es, da standen, ihr wisst das, ja, zwei Männer in weißen Kleidern. Das waren auch Engel. Da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei den Aposteln, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel fahren sehen. Also auch da waren noch Engel gegenwärtig als Eskorte, als Diener des Herrn in diesem ganzen Geschehen. Die Begleitung der zu entrückenden Menschen wird sehr wahrscheinlich durch Engel geschehen und ist sehr stark anzunehmen und wäre nichts Ungewöhnliches, weil wir das bei den anderen Entrückungen auch immer angedeutet finden. Wer wird das starke Posaunensignal hören? Wer hat unser Kleines gehört vorhin? Ja. Wer wird das starke Posaunensignal hören? Also, ich gehe mal der Reihe nach. Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. Die Posaune Gottes hat ihren Ursprung in der himmlischen Welt. Fangen wir mal ganz da an, ja. Und wird daher ganz sicher von dieser himmlischen Welt auch gehört. Das ist also ein Kriegssignal und Sammlungssignal Gottes, das durch die Himmel zu hören ist. Ja. Starker Posaunenschall begleitet die Engel bei ihren Diensten während der Wiederkunft des Herrn. Sie hören die Anweisungen, Befehle und den Posaunenschall und werden von ihm unterstützt. Er sendet sie aus mit starkem Posaunenschall, ja. Also das ist so ein Geleit, ja, da kommen die Heere Gottes. Das gilt dann sicher auch für die Entrückung der Gemeinde, unabhängig davon, ob sie eben etwas vor dieser Zeit ist oder wie bei der Wiederkunft, ob das ziemlich in eins geht. Ja. Den Zeitpunkt, das schauen wir uns später an. Matthäus 24, 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Also er wird sie aussenden mit starkem Posaunenschall. Die hören das alle. Weil er sie aussendet mit starkem Posaunenschall. Okay. Gehen wir zu den Menschen. Werden die Menschen den Posaunenschall hören? Ja? Ich war mir auch immer so sicher, dass den alle hören. Wenn man das immer genauer studiert, ist das dann etwas differenziert. Das ist interessant, ja. Das habe ich früher auch nicht gewusst, ja. Ich lese euch mal dazu einiges. Also die Frage, ob alle Menschen diesen Posaunenschall hören werden, ist schon schwieriger zu beantworten. Denn zum Beispiel, wir kennen die häufig verwendeten Worte des Herrn Jesus bei seinen Predigten. Wer Ohren hat, der höre. Das macht ja nur Sinn, wenn es auch Leute gibt, die nicht hören können oder es nicht verstehen. Wer Ohren hat, der höre, Matthäus 11, 15, wer Ohren hat, der höre, Matthäus 13, 9, wir könnten da immer weitergehen, Markus 4, Vers 9, und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das bedeutete jeweils nicht, dass sie die Worte vom Herrn Jesus gar nicht gehört hätten, aber sie haben es nicht verstanden, versteht ihr? Sie haben es ganz anders interpretiert, sie haben dabei ganz andere Schlussfolgerung gezogen, ja. Und in Johannes 12, wo der Herr Jesus ankündigt, dass er später seine Jünger zu sich ziehen wird, seine Nachfolger ihre Entrückung ihm ankündigt, also derer, die dann noch leben in der Welt, während die Welt ihn hasst, und die echten Nachfolger, die wirklich den Willen Gottes und das Reich Gottes über ihren eigenen Willen stellen, über ihre eigenen Pläne und Wünsche stellen. Da sagt der Herr Jesus, Johannes 12, 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das gilt auch für die Entrückung. Wenn mir jemand dient, sagt er, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein, zu mir genommen werden. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Da kommt eine Stimme aus dem Himmel. Ja, hier wird es dann bei der Entrückung die Posaune Gottes sein. Und hier zuvor die Stimme aus dem Himmel vom Vater. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Aber was macht die Volksmenge? Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Es habe gedonnert. Es wäre einfach ein Naturphänomen. Es habe gedonnert. Andere sagten aber, ein Engel hat mit ihm geredet. Da haben wir eine ähnliche Situation, ja. Und wir sehen alle, hören eigentlich, da ist ein ganz starkes Signal, ja. Wenn der Vater redet vom Himmel her, ja. Und die einen sagen, ach, es hat gedonnert. Und die anderen, ja, die sagen, da muss mindestens ein Engel geredet haben. Das ist schon eine Unterscheidung, ja, ob sie es verstehen, ob sie es hören. Und dann sagt der Herr, Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, ganz parallel. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von dieser Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Ihr merkt, das ist sehr in diese Richtung. Ja. Und so wird das Posaunensignal bei der Entrückung wahrscheinlich auch von allen gehört, aber nicht alle nehmen das als Posaunensignal, ja, sondern die sagen, was weiß ich, da hat es irgendwie gedonnert, da ist irgendwie ein gewaltiges Rauschen gewesen oder so. Und manche werden es aber erkennen. Und Ähnliches geschah ja auch zu Pfingsten, wenn ihr euch erinnert. Und Pfingsten auch, der Heilige Geist kommt, gewaltiges Rauschen, gewaltiges Wirken, ja. Und die einen sagen, was für ein Wunder Gottes. Und die anderen sagen, was ist das, ja. Und spotten sogar noch darüber. Und so nehmen wir an, das ist unterschiedlich bei den Menschen. Aber wer die Stimme hören wird, und das habt ihr schon gesagt, die Toten, die Entschlafenen in Christus, die werden alle das Signal hören. Natürlich, die zu entrückende Gemeinde hört es, ja. Die gehören natürlich 1000% dazu, die nehmen es wahr, ja. Die hören die Stimme des Herrn. Werden die Toten, die Entschlafenen in Christus, ja, sie werden das Signal hören. Und das ist auch vorausgesagt, Johannes 5,24, da sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stimme kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Und auch da haben wir wieder eine Unterscheidung. Die Stimme ertönt zu den Toten, die nehmen sie wahr. Aber so richtig als ihr persönliches Signal zum Auferstehen ist es in diesem Moment für die Toten in Christus. Und die werden aus der Menge der Toten heraus auferstehen und die empfangen es auch wirklich als Auferstehungssignal des Herrn und sie empfangen im Heiligen Geist auch die Kraft aufzuerstehen in diesem Moment. Eigentlich hören alle Toten seine Stimme, aber die Toten in Christus nicht nur formal akustisch, sondern wirklich als ihren Ruf zur Auferstehung. Und ich habe mir noch dazu geschrieben, hier ist auch eine Lehre von Gott, ein Reden, auch heute schon seine Stimme zu verstehen, zu hören. Der Herr, er sagt in Johannes 10,27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins, sagt der Herr. Wenn man das so liest, ja, diese Bibelstellen sich wirklich mit beschäftigt, dann hörst du mal, wie der Geist sagt, lerne die Stimme des Herrn zu verstehen. Höre die Stimme deines Herrn. Er möchte reden in deinem Leben heute schon und er redet ja zu jedem etwas unterschiedlich, aber zu jedem so, dass man es wirklich verstehen kann. Ja? Und die Gemeinde, die entrückt wird, die hört seine Stimme. Die weiß, die kennt die Stimme ihres Herrn. Und sie werden auferstehen und zu ihm hin entrückt werden. Aber wo befinden sich die in Christus entschlafenen Toten vor diesem Zeitpunkt der Entrückung? Wo? befinden sich die in Christus entschlafenen Toten zu diesem Zeitpunkt? Im Himmel, im Paradies? Ja. Es heißt ja hier, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Der Herr Fruchtenbaum, der schreibt, im Zusammenhang mit den toten Gläubigen, also den toten Gläubigen, gebraucht Paulus das Wort Schlafen. Ja, dann nimmt er das Wort Schlafen. Dieses synonyme Wort für Tod wird immer nur auf Gläubige, aber nie auf Ungläubige angewendet. Die Bibel betrachtet den Tod glaubender Menschen, mit Jesus verbundener Menschen, nur als ein vorübergehendes Ruhen von körperlicher Aktivität, bis der Glaubende bei der Entrückung wieder auferweckt wird. Der körperliche Schlaf ist auch nur ein vorübergehendes Ausruhen von Aktivität, ja, vorübergehend. Und doch gibt es dabei kein Aufhören unserer geistigen Aktivität. Das arbeitet ja weiter. Die Verse 13 bis 15 hier, 1. Thessalonicher 4, sagen nichts über den Schlaf der Seele, weil es kein Aufhören der geistig-seelischen Aktivität gibt, sondern nur der körperlichen. Der Körper bleibt dagegen auf der Erde und wird zu Staub, der Körper. Wie in 1. Mose 3,19 steht, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du bist genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist der Körper, der Körper. Wo aber sind die Orte, die Gott für Seele und Geistermenschen nach ihrem irdischen Tod bestimmt hat? Im Gleichnis des armen Lazarus wird der Ort Gottes für Gläubige vor der Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt, im Inneren der Erde beschrieben. Es wird vorausgesetzt und gezeigt, dass Lazarus dort nach seinem Tod sein wird, in Abrahams Schoß. Wir haben das schon erwähnt, ja. Er schlug dort seine Augen auf und wir wissen, es gab den anderen Ort, wo der reiche Mann, der in Eigensinn und Unbarmherzigkeit gelebt hatte, in Qualen ist und es gibt keinen Zugang zu dieser Ruhestätte, in der der arme Lazarus ist. Und es ist eine Kluft befestigt, die beide Orte voneinander trennt und die Gläubigen sind ganz geborgen in diesem Abrahams Schoß gewesen im Inneren der Erde. Nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus und der Einnahme seines Platzes zur Rechten Gottes, ihr wisst zum Beispiel, als Stephanus ja den Himmel offen sieht, da ist Jesus zur Rechten des Vaters, seitdem ist es die Hoffnung der Gläubigen und die Gewissheit, nach dem irdischen Tod beim Herrn Jesus daheim zu sein im Paradies, beim Herrn Jesus. Und der Herr Jesus ist nicht im Inneren der Erde, der Herr Jesus ist im Himmel, der Herr Jesus ist zur Rechten Gottes. Der Herr Jesus ist in der Herrlichkeit und regiert, ja. Und deswegen werden dort im himmlischen Paradies auch die in Christus Entschlafenen sein. Dort befinden sich Seele und Geist in dieser Übergangsphase, gekennzeichnet von viel Ruhe und Stärkung und Gegenwart Gottes. In Lukas 23 bei der Kreuzigung, ihr wisst, da hat sich ein Mann noch bekehrt, der Schächer am Kreuz, ja. Und was sagt Jesus zu ihm? Genau, so ist das, ja. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein, ja. Also nicht im Innern der Erde, sondern im Paradiese sein. Offenbarung 2, Vers 7 ist eine Verheißung. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Auch hier das Paradies. Und in 2. Korinther 12, Vers 4, da beschreibt Paulus, dass er schon mal entrückt wurde während seines Lebens. Ja? Also er hatte schon mal so einen Einblick in die himmlische Herrlichkeit, weil Gott ihn stärken wollte für seinen späteren Dienst, hat er ihm da eine wunderbare Vision gegeben und ihn schon mal entrückt. Das ist ja auch herrlich. Ja? Dann sagt er, dass er in das Paradies entrückt wurde. Ja. Und er sagt, ich habe unaussprechliche Worte gehört, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht, nicht möglich ist. Wow, das wird ein Klangvolumen. Die Sänger hier, die Musiker, ja. Ich glaube, die Tonleitern, die werden sich dann erweitern, ja. Und es wird Töne geben, die hier überhaupt noch nicht fassbar sind, ja. Es ist so eine Herrlichkeit Gottes dort vorhanden. Und in 2. Korinther 5, Vers 8, da heißt es, Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und dann steht, und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir sind aber getröstet und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wo ist unser Zuhause? Im Himmel, wo der Herr ist, ja. Und wir begehren, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn, ist ja ganz eindeutig. Wir wissen, wo der Herr ist, da wollen wir hingehen. Nichts steht davon, dass wir ins Innere der Erde gehen. Nein. Philipper 1, Vers 21 ist auch ganz eindeutig. Da sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Sterben mein Gewinn. Halleluja. Ungläubige Menschen können uns dann nicht verstehen, ja. Da muss man ganz sachte mit umgehen. Wenn du sagst, ich freue mich auf mein Sterben, dann denkst du, was ist jetzt mit dem los, ja. Ja, aber so ist es ja letztendlich, ja. Also ich freue mich drauf, bei dem Herrn zu sein, natürlich. Und das ging Paulus selbstverständlich auch so, ja. Und er sagt, das wäre auch viel schöner, viel besser, viel herrlicher, ja. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, von hier zu scheiden und bei dem Herrn zu sein, was viel besser wäre. Aber, ich habe auch Lust, Frucht zu schaffen. So weiß ich nicht, was ich wählen soll, also hier auf der Erde. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, wieder, ja, also bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn nach dem Tod erstmal nur Schlaf wäre und gar nichts. Dann wäre es ja nur besser, hier zu bleiben und Frucht zu bringen. Nein, sagt er, ich wünsche mir eigentlich, von hier zu gehen und bei dem Herrn zu sein. Ja. Ohne Schmerztabletten, ohne Blutdruckmittel, ohne Einreibung für den Rücken, ohne Bandage und Stöcke, alles weg. Das wird fantastisch, sage ich euch. Ja. Boah, wenn das jetzt wäre, auf einmal seid ihr alle neu, frisch, fit. Ja. Ist das herrlich, ja. Schön. Und Philipper 3, Vers 20 sagt dann auch, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn erwarten. Seht ihr, da wissen wir doch, wo wir hingehen. Ja. Das ist unser Zuhause. Ja. Und jetzt kommt die Auferstehung der in Christus Entschlafenen. Erstmal der in Christus Entschlafenen, ne? Das ist ja jetzt das Erste, was geschieht. Bei der Auferstehung zur Entrückung werden die bei Christus im Paradies, in den Himmeln, wie wir gerade angeguckt haben, in Herrlichkeit sich befindenden Entschlafenen, also ihr Geist, ihre Seele, in eine wunderbare Verbindung und neue Einheit gebracht mit einem neuen Körper. Und dieser Körper entsteht aus dem Alten heraus. Aus dem Samen des alten Körpers, Atome, die da übrig sind, das sind Geheimnisse Gottes, ja, wie er das im Einzelnen macht. Aber es gibt ein Vorbild in der Bibel, wie das geschieht. Das steht in Hesekiel 37 und das lese ich euch mal vor. Hesekiel 37, da gibt es nämlich eine Vision von den Totengebeinen und da wird so eine Auferstehung beschrieben, ganz, ganz deutlich beschrieben, ja. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Auferstehung die zur Entrückung wäre. Aber das zeigt uns, wie das passiert in diesem Moment, ja. Da heißt es, die Hand des Herrn kam über mich, also Hesekiel in diesem Beispiel, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Also ein Friedhof oder so könnte das auch sein, ja. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Yahweh, du weißt es. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Das ist wieder Gott, ja. Er spricht sogar zu den vertrockneten Gebeinen und befiehlt ihnen, ja. Weil er ist das Leben, er ist die Majestät, er ist der Schöpfer, er ist die Quelle des Lebens. Und sagt er, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, Ich bringe Odem, Geist, Lebensodem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, wird also immer stärker, ja. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen. Und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und jetzt kommt, ja, Geist und Seele. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr. Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr großes Heer. Amen. Das wird gewaltig. Das wird gewaltig, ja. Und so ähnlich wird das auch zur Entrückung sein, ja. Wenn die Entschlafenen in Christus plötzlich auferstehen. Und der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, beim Schall der Posaune herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also so wird das geschehen. Sie kommen dann vom Paradies und der Herr lässt diese neuen Körper dann, das sind verwandelte Körper, das sind nicht diese Körper, die wir jetzt haben, entstehen und gibt Geist, Seele der geretteten Gläubigen in Christus, in das hinein, die in Christus Entschlafenen. Und wenn man das von der Erde aus sieht, dann sieht das so aus, als wenn sie von der Erde auferstehen. Und ich habe mich damit beschäftigt, dann ist mir noch ein Gedanke gekommen, ja, den habe ich auch noch nie gehabt. Ist auch interessant. Die im Meer gestorben sind, die werden plötzlich aus dem Meer heraus auferstehen. Das wird auch stark. Das ist ja auch unsere Verkündigung, auch wenn wir beerdigt werden. Deswegen lassen sich Christen, die bibeltreu leben möchten, auch nicht verbrennen. Wir geben ja genau dieses Bild als Verkündigung weiter. Ja? Unser Leib geht in die Erde und er wird auferstehen. Er wird auferstehen, zu Gottes Ehre. Ja. Und das wird fantastisch. Ja. Die Gräber werden sich öffnen und die Toten in Christus werden auferstehen. Jetzt geht es um diese Verwandlung der Körper. Ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet. Diese Körper, die auferstehen, sind ja verwandelte Körper, aber jetzt kommt auch die Verwandlung der irdischen Körper in himmlische Leiber von denen, die noch auf der Erde sind, die in Christus sind. Der neue Auferstehungsleib hat andere, viel bessere Eigenschaften als der alte irdische Leib. Also nichts mehr mit Zahnarzt und so. Ne? Also ist alles erledigt, könnt dann die Privatversicherung kündigen. Also das wird viel, viel schöner. Viel schöner. Die in Christus Entschlafenen erhalten himmlische Leiber und erstehen auf aus den Toten. Die sehen auf der Erde ähnlich aus wie irdische, aber das sind himmlische. Die haben ganz andere Eigenschaften für andere Himmel noch zusätzlich, die unsere Körper gar nicht haben jetzt. Danach werden auch die natürlichen Körper, der noch auf der Erde in Christus natürlich Lebenden, nicht alle, der in Christus Lebenden, auch nicht die, die sich irgendwann mal entschieden haben und dann ihre eigenen Wege gehen und Gott nur noch haben wollen, um ihren eigenen Willen irgendwie zu unterstützen, sondern die wirklich in Christus Lebenden, die mit ihm verbunden sind, Jesus, du bist mein Herr, ja, und die Leiber derer, die in Christus leben, die werden auch verwandelt in himmlische Leiber. Eine Verwandlung. Und das wird beschrieben gleichnishaft wie: Du tust den Samen in die Erde und da wächst aus dem kleinen Samen eine herrliche Pflanze. So ist dieser Körper, wie der kleine Samen viel kleiner ist, viel unwesentlicher erscheint von außen, so ein Same, wo dann ein viel herrlicherer Körper daraus entsteht, der ganz wunderbare Eigenschaften hat. Und diese Verwandlung der Leiber, ihre Ausstrahlung, ihr Glanz, ihre Herrlichkeit, hängt ab von der Lebensführung hier auf der Erde. Von der Treue zu Gott, von der Liebe, mit der wir leben, dem im Leben umgesetzten Glauben und Glaubensgehorsam von uns. Ja? Und das wird man in diesen Leibern wahrnehmen, wie wir gelebt haben, wird sich ausdrücken in der Art und Weise des Glanzes und der Ausstrahlung dieser neuen Körper. Also das ist auch etwas, was hier bezeugt wird. Ich lese mal einiges davon aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, ab Vers 35, da heißt es, es wird jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Du Tor, was du sehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sehst nicht den Leib, der werden soll, sondern erst einmal nur ein nacktes Korn, es sei vom Weizen oder von einem anderen Samenkorn. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und jedem der Samen seinen eigenen Leib sind, also nicht gleich. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, ein anderes das des Viehs, ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen und anders der irdischen. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, wenn ein Mensch so richtig aus der Gegenwart Gottes kommt, so aus dem Gebet oder manchmal ist es auch nach der Taufe, nach der Glaubenstaufe, ja, dann ist so eine Herrlichkeitsstrahlung so ein bisschen da. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, das ist was ganz Schönes, etwas ganz Wunderbares. Verschiedene sehr, sehr schöne Taufen erlebt. Es ist einfach immer wieder wunderbar. Und war mal eine Schwester, da war richtig nach der Taufe so wie, boah, ich kann das gar nicht beschreiben, als wenn da schon so die Herrlichkeitsstrahlung eine kurze Zeit um sie war. So, ja, genau. Ja. Konnte man kaum die Hände auflegen, so viel Heiliger Geist war da. Ja. Es war einfach, fantastisch. Ja. Und immer wieder habe ich das auch erlebt, auch hier. Ja, haben wunderschöne Taufen gehabt. Und das ist schon ein bisschen so ein Ansatz für diese Ausstrahlung der Herrlichkeit, aber das ist nur wie ein kleines Samenkorn gegenüber der Pflanze. Ja. Wenn ihr seht, der Herr Jesus auf der Erde, er hat gepredigt und dann hat er die Jünger mal mitgenommen auf den Berg der Verklärung. Könnt ihr euch erinnern? Und dann wurde er vor ihren Augen verwandelt und ein helles Licht erstrahlte, heller als weiß, als je ein Walker, also jemand, der Kleidung färbt, herstellen konnte auf der ganzen Welt, steht dort. So eine Ausstrahlung war das. Und das war schon nur die irdische Herrlichkeitsausstrahlung, die der Herr Jesus da mal gezeigt hat, die aus ihm da hervorkam von den Himmeln. Schaut mal in die Offenbarung, wo er aus anderen Himmeln einbricht, in die Gegenwart von Johannes. Das ist ja auch immer so, wir Menschen hier, ja, wir dürfen so viel Hoffnung haben. Was denkt ihr, wenn der Herr kommt, diese ganze Herrlichkeit, die damit kommt? Ja. Und das ist sowas von souverän überlegen. Und das ist da auch bei Johannes, in Johannes 1, da erscheint der Herr Jesus, da wird das beschrieben, ja, die Ausstrahlung wie Feuer und all so, ja, kommt dort, könnt ihr euch vorstellen, dass der eine Wache aufgehalten hätte, zu kommen. Das geht alles gar nicht. Das ist alles weit erhaben über diese irdische Welt. Und geht da einfach durch, zack, und da steht er, interessiert überhaupt nicht das menschliche System. Ja. Und gibt seine Erscheinung vor dem Herrn. Und da ist er aus einer dieser Himmlischkeitsherrlichkeiten gekommen. Ja. Die Verwandlung hängt offenbar damit zusammen, in welchem Umfeld man sich dann aufhält und in welcher Funktion man auftritt. Und so wie wir dann heute andere Kleider anziehen, ja, wenn wir zum Beispiel zu einer Hochzeit gehen, ziehen wir bestimmte Kleider an. Wenn wir zu Predigen gehen, Kleider an. Wenn wir arbeiten gehen, Kleider an. Und dieser Körper, der hat dann eben unterschiedliche Ausstrahlungen. Je nachdem, wie du gelebt hast, hast du dann jeweils andere Ausstrahlungen. Denn hier steht dann in 1. Korinther 15, Vers 48 und folgende: Wie der irdische, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. In Vers 40 hatten wir gelesen, anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Ein anderer Glanz der Sonne, ein anderer Glanz des Mondes, ein anderer Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten, steht dann hier in der Bibel. Das ist jetzt nicht mein Satz, das steht dann hier. So ist auch die Auferstehung der Toten. Und dann werden wir sehen, wer als Sonne aufersteht und wer als Glühwürmchen. Wisst ihr? Ja, das wird man dann sehen, wie wir gelebt haben. Das ist dann hier mit drin. Ja? Es wird gesät in Vergänglichkeit und es wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Helmut, kein Problem mehr mit dem Laufen. In Schwachheit und du stehst auf und in voller Kraft. Ja, also das wird fantastisch. Amen. In Herrlichkeit, in Kraft, in all diesen wunderbaren himmlischen Eigenschaften. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Denn es steht geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach aber das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Und so ist auch beim Herrn Jesus. Ja, er ist der vom Himmel und wir werden verwandelt und passend zu den Himmlischen dann umgestaltet werden. Man kann das zusammenfassen. Ein unverweslicher Leib wird es sein. Unverweslich. Der erste ist verweslich, der zweite ist unverweslich. Du könntest 1000 Jahre irgendwo liegen. Unverweslich. Immer fit. Es ist ein Herrlichkeitsleib. Das ist diese Ausstrahlung, was wir beschrieben haben. Es ist ein Leib in Auferstehungskraft. Jetzt ist so, wenn wir früh am Tisch sitzen, beim Frühstück, muss man erst mal, Herr, gib mir Kraft, stärke mich und es fängt ganz ruhig an und dann nimmt die Kraft zu, so, ja. Dieser Leib ist immer in Auferstehungskraft. Keine Schwachheit mehr, keine. Ja, ich könnte jetzt umfallen vor Schwäche oder so, weil ich so viel geschafft habe, sondern der ist immer in Auferstehungskraft. Ja, also fantastisch. Es ist ein geistlicher Leib. Wir leben jetzt im Glauben und nicht im Schauen und dann haben wir auch geistliche Augen zum Beispiel. Jetzt beten wir ja immer, Herr, öffne die Augen meines Herzens, die geistlichen Augen. Und dann sind all diese geistlichen Wahrnehmungsorgane alle voll ausgeprägt und alle immer vorhanden. Wie wir vorhin gesagt haben, die Stimme des Erzengels, den Befehl des Herrn Jesus, all die Dinge, das wird ein Teil der Menschen verstehen, ein Teil nicht. Die entrückt werden, verstehen es alle ganz klar. Die verstehen es alle ganz klar. Wenn wir dann verwandelt sind, du hörst all das Himmlische. Du nimmst das alles wahr. Das könnten wir jetzt noch gar nicht. Wir sind ja auch Engel, die uns beschützen. Ja, der Herr, wenn 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Aber wir hören das nicht, was die kommunizieren. Die reden auch miteinander hier und da und dort. Wir hören das nicht. Ja. Wenn wir es mal hören, dann erschrecken wir. Ja. Das hat Gott mal ein bisschen geöffnet, den Himmel. Nachher werden wir das alles verstehen, alles hören, alles sehen. Wir sind ja begrenzt. Wir sehen die Dinge nicht. Das hat auch damit zu tun, dass wir dafür noch gar nicht geschaffen sind. Wir könnten diese Energien und diese Kraftwirkungen und auch, ja, wir würden Angst kriegen, wenn wir das Böse sehen. Wir würden, würden uns sterben, wenn wir die Herrlichkeit sehen, ja. Und so, das geht alles über unser Nervensystem hinweg, ja. Also wir könnten das alles gar nicht aufnehmen, so wie wir jetzt sind. Und dann, wenn wir diesen verwandelten Leib haben, dann gehören wir da dazu zur himmlischen Welt. Dann ist das unser normales Dasein, dass wir uns da mittendrin gut bewegen, einfügen können und all unser ewiges Leben und in dieser Welt halt führen zu Gottes Ehre. Ja, dann kannst du auch mit einer ganz anderen Stimme reden, du hast ganz anderes Hörvermögen. Ja, ihr wisst ja beispielsweise, es gibt Hundepfeifen, kennt ihr das? Du bläst, du siehst jemanden, der pfeift, denkst, was machst du denn, ich höre gar nicht. Und der Hund, der hört das ungeheuer laut, ja, dass er jetzt gerufen wird, ja, weil der ein anderes Hörvermögen hat. Das heißt, wir haben nur so ein Spektrum und wenn die Leiber verwandelt sind, ist das alles total erweitert. Das Sehen, das Fühlen, das Hören, das Sprechen, das ist alles in einer ganz anderen Dimension möglich. Und es erscheint so am Leben des Herrn Jesus, auch nach seiner Auferstehung, dass man das immer, wie man will, einstellen kann auf den Bereich, wo man gerade ist und auf die Kommunikation, die man gerade braucht. Also ich möchte das nur mal so andeuten. Ein geistlicher Leib, ein himmlischer Leib, ein unsterblicher Leib, ein unsterblicher Leib. So. Und dann nur als Ergänzung noch ein paar Bibelstellen. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, Markus 12, 25, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Wie Engel in den Himmeln. Also nicht nur wie Engel, wenn sie hier reduziert auf den menschlichen, irdischen Bereich auftreten. Ihr findet das zum Beispiel bei Gideon. Da habt ihr das, Bruder Ulf hat da sehr viel drüber gepredigt, diese Stelle. Der Engel kommt, er gibt seine Botschaft an Gideon und dann plötzlich, was macht er? Er sagt, bring ein Opfer da. Er bringt das Opfer da und dann auf einmal fährt der Engel im Feuer in den Himmel. Versteht ihr? Das sind so ganz andere Daseinsweise. Wie die Engel in den Himmeln. Ja, also wir können das dann auch. Zack, in die andere Welt. Also das wird richtig schön. Ach, ich könnte gleich losgehen. Ja, auch. Das ist echt schön, ja. Muss ich mal freuen an diesen Sachen, ja. Ja, und dann so coole Dinge, ja. Johannes 20, Vers 19. Der Herr Jesus, er war gekreuzigt worden, er war auferstanden, die Jünger alle so am Fragen, wie wird das jetzt werden? Und haben Angst gehabt, dass sie jetzt auch gekreuzigt werden und hatten sich verbarrikadiert, hatten die Türen zugemacht, ja. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus herein und trat mitten unter sie. Ja, also ich weiß nicht, ob man dann auf Toilette muss, aber da könnte ich jetzt mal schnell hier durchgehen. Den kürzesten Weg wählen, versteht ihr? Oder ich hole mal schnell noch einen Zettel, ja, so. Das geht dann wirklich. Wir haben dann einfach eine ganz andere Möglichkeit, ja. Und ihr seht ja, dass es das heute schon gibt. Also jeder, der mit unsichtbarer Welt schon Erlebnisse gehabt, das ist ja ganz klar. Also das geht durch die Wände, das ist gar keine Frage. Wenn nicht da Schutz Gottes ist und sind bestimmte Dinge dann auch geregelt. Aber grundsätzlich, du kannst durch die Türen und so, ja. Aber bitte, wenn wir dann im tausendjährigen Königreich, falls jemand diese Berufung mitträgt, ja, es gibt ja einen bestimmten Prozentsatz an Geschwistern, die haben, wir haben dann bestimmt Anweisung, uns ein bisschen an das Irdische zu halten. Ne? Also, dass die Engel die Tür aufmachen, bevor sie durchgehen und so, weil das ist uns immer so für die anderen, ja. Die kommen immer einfach durch die Wand und gehen so runter, sind die ersten unten in der Cafeteria, weil sie da runtergehen und so. Also, ja. Na, wir wollen uns freuen. Wir haben geschrieben, freudig bereitet für die Wiederkunft des Herrn. Ja, genau. Aber das ist wirklich so. Das ist Realität, ja. Weil das ganz andere Leiber sind. Und natürlich ist es ein majestätischer Dienst. Entsprechend werden wir uns auch bewegen. Aber es gibt, ich denke, Gott hat manchmal auch Humor, ja. Ist ja wirklich so. Wir haben auch gesehen, dass der Herr Jesus auf dem Meer gegangen ist, als Sohn Gottes. Aber ich nehme an, ganz stark, das ist dann auch überhaupt kein Problem. Gerade durch und auf die andere Seite macht nichts. Himmlische Körper, ganz andere Eigenschaften. Also ganz fantastisch. In Hebräer 4, Vers 14, da steht, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Der die Himmel durchschritten hat. Und wir gehören ja zu Jesus. Und wenn er die Himmel durchschritten hat und wir zu ihm gehören, dann können wir dann auch die Himmel durchschreiten. Das sind Dinge, die sind nur angedeutet. Ganz andere Welten, ganz andere Dinge, die dann noch auf uns zukommen. Und dafür sind wir dann mit diesen Körpern ausgerüstet. Und dann steht in Daniel 12 was Schönes. Daniel 12 ab Vers 3. Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Da wird dieser Glanz, ja, weil sie Weisheit hatten von Gott, weil sie sich haben von Gott Weisheit und Erleuchtung schenken lassen. Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Da habt ihr das auch. Gibt es auch ein schönes Lied, ja. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne zum Beispiel, ja. Also wunderschönes Lied dann auch. Und hier, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wunderschön. Und dann heißt es wieder, wer Ohren hat, der höre. Amen. Und 1. Korinther 15, 54 haben wir schon gehört. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort endgültig erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Alles ist dann überwunden in Christus. Voller Voraussicht, 1. Korinther 15, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das müsste man fast mal gemeinsam eigentlich lesen, ja, und aussprechen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann geht es weiter. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich ist. Es ist alles Vorbereitung für den Herrn, für die Herrlichkeit. Und nichts ist vergeblich. Und Herr, wir freuen uns auf diesen Tag und wir legen unser Leben wirklich in deine Hände. Herr, nimm alles hin zu dir. Auch alle Vergangenheit, Herr, reinige uns ganz tief in deinem heiligen Blut. Nach Geist, Seele, Körper, alles, was irgend geschehen ist, Herr. Das ist so schön, dass wir es alles in deine Hände geben können, aufblicken können zu dir und dir entgegeneilen können. Und du hast uns lieb und du wirst uns in offenen Armen annehmen, Herr. Denn wir möchten von Herzen gern dir dienen. Nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ganz allein, lieber Herr. Und das meinen wir ganz ernst und keine Sünde möge sein. Lass uns überwinden im Heiligen Geist. Lieber Herr, nimm uns an der Hand, zeige uns deinen Willen, deine Pläne. Gib uns die Kraft, die Weisheit, den Mut, die Liebe, lieber Herr. Herr, wir kommen zu dir, wir legen alles zu dir hin. Wir beten dich an. Vater, wir geben dir die Ehre. Du allein bist der allmächtige Gott. Du allein bist der Schöpfer der Himmel und der Erde, hast es durch Jesus Christus getan und verherrlichst dich an jedem Tag. Herr, wir beten für unsere Angehörigen, lass niemanden verloren gehen. Wir beten für uns selbst, Herr, lass uns treu sein auf dem Weg und in Liebe vorangehen, uns auch gegenseitig stärken und stützen, lieber Herr, und füreinander da sein auf dem Weg zu dir. Wir beten für all die Menschen, die noch nicht gerettet sind. Bitte, lieber Herr, öffne ihre Herzen, öffne ihre Sinne. Gebrauche jeden von uns nach der Berufung zur Rettung von Menschen, lieber Herr. Und wir beten auch für liebe Geschwister, die abgekommen sind vom Weg oder denen gelehrt wird, Herr, ja, dass es nicht nötig ist, dir ganz nachzufolgen. Und wir bitten dich, dass du das durchbrichst, Herr, und dass wir alle in die liebevolle, ganze Nachfolge dir, Herr Jesus, nach in den Himmel kommen. Wir preisen dich und wir beten dich an, geben dir von Herzen die Ehre, stärke unsere Geschwister bis an die Enden der Erde, lieber Herr, und rette die Menschen zur Vollzahl hin. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen, ihr Lieben. Dann eine gesegnete Zeit, ja, schöne Gemeinschaft.